David gegen Goliath. Ich glaube, es gibt kaum jemanden, der diese Geschichte nicht kennt. Es ist so eine beeindruckende Szene, so eine beeindruckende Geschichte, dass selbst viele Ungläubige diese Geschichte kennen. Sie gehört wohl zu den bekanntesten Geschichten im Alten Testament. David gegen Goliath, das ist zu einem Sprichwort geworden in allen Bereichen. Ja, im Sport, da heißt es zum Beispiel, dieses Fußballspiel ist ein Duell David gegen Goliath. Also eine überaus starke Mannschaft tritt auf einen eher schwachen Gegner. Oder in der Wirtschaft hieß es vor einigen Monaten, kleiner Zulieferer streikt gegen großen Autokonzern. Ein Kampf zwischen David und Goliath. David und Goliath. Das ist eine Geschichte von einem überaus mächtigen, großen, furchteinflößenden, schwer bewaffneten, in vielerlei Hinsicht absolut überlegenen Philister gegen einen kleinen, schmächtigen, jungen, unerfahrenen Hebräer, einem Hirtenjungen ohne Kampfausbildung und Waffenrüstung. Und diese Geschichte, sie gehört nun zu den berühmtesten und beliebtesten Geschichten der Bibel. Und wie gesagt, sogar viele Ungläubige kennen zumindest den groben Verlauf dieser Geschichte. Und diese Geschichte, sie ist so faszinierend, so spektakulär, weil eben nicht der riesige Philister Goliath am Ende triumphiert, sondern der kleine, junge, unerfahrene David, mit dessen Sieg niemand gerechnet hat. Das ist doch eine ermutigende Geschichte. Wie oft befinden wir uns Menschen in Situationen, in denen wir das Gefühl haben, die Probleme türmen sich wie Riesen gegen uns auf und wir haben keine Chance. Aber hier eine Geschichte von einem Jungen, dem niemand etwas zutraute, der besiegt ganz unerwartet doch den bösen, übermächtigen Gegner. Das klingt doch wie so ein Drehbuch von Disney oder wie ein Kinderheldenabenteuer. Das findet doch jeder gut, oder? Egal ob religiös oder nicht. Glaube nur an dich selbst. Entdecke den Sieger in dir. Du kannst alles schaffen, wenn du nur mutig vorangehst. Das sind die Parolen dieser Welt. Und ich habe auch schon so einige Predigten gehört, die in dasselbe Horn stießen. Stelle dich deinem persönlichen Riesen entgegen. Sei mutig und du wirst ein Riesentöter sein. Oder finde deine 5 glatten Steine, um deine persönlichen Riesenprobleme zu überwinden. Und da gibt es dann allerlei Anwendungen und Beispiele, was denn hilft in den Problemen des Lebens. Doch ist das wirklich die Aussage dieser Geschichte? Ist das die Aussage dieser Geschichte? Lest doch einmal mit mir 1. Samuel Kapitel 17 und wir lesen ab Vers 26 bis zum Ende des Kapitels. Wir erinnern uns, David kommt hier zu dem Kriegsschauplatz, wo der Riese Goliath immer wieder tönt und einen Mann herausfordern will, der gegen ihn kämpft, der dann den Krieg entscheiden soll. Da sagte David zu den Männern, die bei ihm standen, was soll mit dem Mann geschehen, der diesen Philister da erschlägt und die Schande von Israel abwendet? Wer ist denn dieser unbeschnittene Philister da, der die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? Und das Volk antwortete ihm wie vorher, so und so soll dem Mann geschehen, der ihn erschlägt. Und Eliab, sein ältester Bruder, hörte es zu, als er mit den Männern redete, und der Zorn Eliabs entbrannte über David. Und er sagte, warum bist du überhaupt hergekommen? Und wem hast du jene Schafe in der Wüste überlassen? Ich erkenne deine Vermessenheit wohl und die Bosheit deines Herzens, denn du bist ja nur hergekommen, um dem Kampf zuzusehen. Und David antwortete, was habe ich denn getan? Ist es nicht der Mühe wert? Und er wandte sich von ihm ab, einem anderen zu, und er wiederholte die Frage, und das Volk gab ihm dieselbe Antwort wie vorher. Und die Worte, die David geredet hatte, wurden bekannt und man meldete sie Saul und der ließ ihn holen. Und David sagte zu Saul, niemand lasse seinetwegen den Mut sinken. Dein Knecht will hingehen und mit dem Philister kämpfen. Aber Saul sagte zu David, du kannst nicht mit zu diesem Philister gehen, und um mit ihm zu kämpfen. Du bist ein junger Mann, er aber ist ein Kriegsmann von seiner Jugend auf. Da sagte David zu Saul, dein Knecht weidete die Schafe für seinen Vater. Wenn dann ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf von der Herde wegtrug, so lief ich ihm nach und schlug auf ihn ein und entriss es seinem Rachen. Erhob er sich aber gegen mich, so ergriff ich ihn bei seinem Bart, schlug ihn und tötete ihn. So hatte dein Knecht den Löwen und den Bären erschlagen. Und diesem unbeschnittenen Philister soll es genauso ergehen wie einem von ihnen, weil er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt hat. Und David fuhr fort, der Herr, der mich aus den Klauen des Löwen und aus den Klauen des Bären gerettet hat, der wird mich auch aus der Hand dieses Philisters retten. Und Saul sagte zu David, geh hin, der Herr sei mit dir. Und Saul legte David seine Rüstung an und setzte einen bronzenen Helm auf sein Haupt und zog ihm einen Schuppenpanzer an. Und David gürtete Sauls Schwert über seine Rüstung und wollte damit gehen, denn er hatte es noch nie versucht. Da sagte David zu Saul, ich kann nicht damit gehen, denn ich habe es noch nie versucht. Und David legte sie wieder ab. Und er nahm einen Stab in seine Hand und wählte 5 glatte Steine aus dem Bach und tat sie in seine Hirtentasche, die ihm als Schleudertasche diente, und nahm eine Schleuder in seine Hand und ging dem Philister entgegen. Und der Philister ging und kam David immer näher, und der Mann, der den Schild trug, ging vor ihm her. Als aber der Philister hinschaute und David sah, verachtete er ihn, weil er noch jung war und er war rötlich und schön von Aussehen. Und der Philister sprach zu David, bin ich denn ein Hund, dass du mit Stöcken zu mir kommst? Und der Philister fluchte David bei seinen Göttern. Der Philister sagte zu David, komm her zu mir, dass ich dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes gebe. Und David antwortete dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Kurzschwert, ich aber komme zu dir mit dem Namen des Herrn der Herrscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. Heute wird der Herr dich in meine Hand ausliefern und ich werde dich erschlagen und dir den Kopf abhauen. Und die Leichen des Heeres der Philister werde ich heute noch den Vögeln des Himmels und den wilden Tieren der Erde geben. Und die ganze Erde soll erkennen, dass Israel einen Gott hat. Und diese ganze Versammlung soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert oder Speer rettet, denn des Herrn ist der Kampf und er wird euch in unsere Hand geben. Und es geschah, als der Philister sich aufmachte und näher an David herankam, da lief David eilends von der Schlachtreihe aus dem Philister entgegen. Und David griff mit seiner Hand in die Tasche und nahm einen Stein heraus und er schleuderte und traf den Philister an seine Stirn. Und der Stein drang ihm in die Stirn ein und er fiel auf sein Gesicht zur Erde. So überwand David mit der Schleuder und mit dem Stein den Philister und er traf den Philister und tötete ihn. David aber hatte kein Schwert in seiner Hand. Und David lief und trat zu dem Philister und nahm dessen Schwert, zog es aus seiner Scheide und tötete ihn vollends und hieb ihm den Kopf damit ab. Als aber die Philister sahen, dass ihr stärkster Mann tot war, flohen sie. Und die Männer von Israel und Juda machten sich auf und erhoben das Kriegsgeschrei und jagten dem Philistern nach bis zum Eingang von Gat und bis an die Tore von Ekron. Und die Erschlagenen der Philister fielen auf dem Weg von Sha'arayim bis Gat und Ekron. Und die Söhne Israels kehrten von der Verfolgung der Philister zurück und plünderten deren Lager. Und David nahm den Kopf des Philisters und brachte ihn nach Jerusalem, seine Waffen aber legte er in sein Zelt. Als aber Saul sah, wie David den Philister entgegenging, sagte er zu Abner, dem Heerobersten, wessen Sohn ist doch dieser junge Mann, Abner? Und Abner antwortete, so wahr du lebst, König, ich weiß es nicht. Und der König sagte, frage, wessen Sohn der junge Mann ist? Als David zurückkehrte, nachdem er den Philister erschlagen hatte, nahm ihn Abner und brachte ihn vor Saul, und er hatte den Kopf des Philisters in seiner Hand. Und Saul sagte zu ihm, wessen Sohn bist du, junger Mann? David antwortete, der Sohn deines Knechtes Isai, des Bethlehemiters. Diese Geschichte ist kein Märchen oder irgendeine Motivationserzählung, sondern diese Geschichte gehört zur Geschichte. Das heißt zum einen, es ist historisch wirklich geschehen, so wie hier geschildert ist. Aber auch, diese Geschichte, sie steht in einem geschichtlichen Zusammenhang. Diese Geschichte, sie wurde aufgeschrieben, nicht um den Held David zu feiern, nicht um den Sieg eines Kleinen gegen einen Großen zu bejubeln, sondern um Gottes Geschichte mit seinem Volk zu dokumentieren und damit die Heilsgeschichte Gottes aufzuschreiben. Seit Adam und Eva durch ihre Sünde mit einem Fluch aus dem Paradies vertrieben wurden, verhieß Gott eine Rettung, einen Nachkommen, der dem Schlange, dem Teufel, den Kopf zertreten wird. Und jede Hilfe, jede Rettungstat Gottes in dieser gefallenen, in dieser sündigen Welt ist verbunden mit einem Heilsplan, mit Gottes Heilsplan. Und damit schließlich mit diesem verheißenen Nachkommen, Jesus Christus, der den Fluch der Sünde und den Satan besiegen wird und sein Volk in ein ewiges Paradies führt, in das Himmelreich. In diesem Sinne ist es wichtig, gerade auch die Geschichtsbücher der Bibel nicht nur als eine Sammlung einzelner Begebenheiten zu sehen, sondern die Geschichte zeigt uns die Geschichte des Menschen, seiner Sünde, seiner Kraftlosigkeit, aber auch die Geschichte Gottes mit den Menschen, von Gottes gnädiger Rettung und Hilfe, wie er sein Ziel verfolgt. Im Kampf zwischen David und Goliath geht es nicht um klein gegen groß. Dafür, wofür diese Geschichte bekannt ist, geht es nicht. In der Geschichte zwischen David und Goliath geht es nicht um klein gegen groß. Und David weiß das. David weiß das. Ganz entschieden verweist er auf Gott. Schaut einmal, in Vers 45, da sagt er, du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Kurzschwert. Ich aber komme zu dir mit dem Namen des Herrn der Herrscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. Und dann Vers 46, und die ganze Erde soll erkennen, dass Israel einen Gott hat. Und diese ganze Versammlung soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert oder Speer rettet, denn des Herrn ist der Kampf und er wird euch in unsere Hand geben. Und sogar die Kämpfe gegen Bären und Löwen als Hirte gibt David nicht als einen Beweis seiner eigenen Kraft, obwohl er klein ist, sondern er sagt, Vers 37, der Herr, der mich aus den Klauen des Löwen und aus den Klauen des Bären gerettet hat, der wird mich auch aus der Hand dieses Philisters retten. Es geht in dieser Geschichte nicht um den Kampf zwischen Klein gegen Groß. Es geht um sichtbar gegen unsichtbar. Es geht um scheinbar klein gegen scheinbar groß. Es geht um Gottes verborgene Macht gegen die sichtbaren Gewalten und Mächte dieser Welt. Es geht um Gottvertrauen gegen Selbstvertrauen. Es geht um die großartige und mächtige Rettungskraft Gottes, die dem Glauben offenbar wird. Wenn ich euch heute frage, im Kampf hier gewinnt der Kleine oder der Große? Wer gewinnt im Kampf David gegen Goliath? Gewinnt der Kleine oder der Große? Ja, ehrlich gesagt, verstehen wir diese Geschichte nicht richtig, wenn wir sagen, der Kleine gewinnt gegen den Großen. In dieser Geschichte gewinnt der Große gegen den Kleinen. Goliath ist der Kleine. Goliath ist der Kleine. Gott ist der große Kämpfer. Gott ist es, der ihn überwindet. Der Riese Goliath, er ist klein. Doch Gott zeigt seine Kraft, indem er die Rettung durch einen scheinbar kleinen Hirtenjungen vollbringt. Goliath, in den Augen der Menschen das Größte, was sie sich vorstellen können, Gott ist größer und er zeigt seine Macht, indem er durch diesen kleinen Hirtenjungen den Riesen besiegt. Darum ist David gegen Goliath nicht eine Motivationsgeschichte für Schwächlinge, die gerne stark wären. Es ist keine Motivationsgeschichte, um unser Selbstbewusstsein zu stärken. Sondern im heilsgeschichtlichen Kontext ist der gläubige David und diese Rettung zuerst ein Hinweis auf Christus, durch den der große Gott selbst mächtig kämpft und siegt. Darum ist auch hier mein erster Punkt, David, ein Hinweis auf Christus. Das erste Samuelbuch, es schildert uns sehr viele Einzelheiten über David und wie er zu diesem großen Kampf gegen Goliath gelangt. Und die Art und Weise, wie Gott hier Israel vor den Philistern rettet, ist ein deutlicher Vorschatten auf die Weise, wie Gott sein Volk auch vor dem Tod und dem Teufel, vor diesem Fluch der Gefallenheit rettet in Jesus Christus. Das ist zum einen Davids Berufung. Im 16. Kapitel, da haben wir von Davids verborgener Salbung zum König gelesen. Er wurde schon bestimmt zum König über Israel. Gott hatte Saul verworfen, dem ersten König, nachdem dieser ungläubig und ungehorsam sein Amt missbrauchte. Und Gott hat sich einen Mann nach seinem Herzen gesucht. David ist der von Gott auserwählte, berufene und gesalbte König. Doch das blieb lange verborgen. Es wurde nicht hinausposaunt und nicht mal Davids Brüder konnten es so richtig verstehen. Und so ist es auch mit Jesus. In Ewigkeit zum König und Retter erwählt. Er ist der König. Doch es blieb lange verborgen, bis zur Fülle der Zeit, in dem er Mensch geworden ist, geboren von einer Frau. Und selbst da lebte er noch etwa 30 Jahre verborgen in Galiläa. Von den religiösen Führern wurde er verachtet, verspottet, gehasst, selbst von seinen eigenen Brüdern. Doch des Vaters Stimme bezeugt aus dem Himmel, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Adam, der erste Mensch, er hatte seine Stellung verloren durch seine Sünde, wie Saul hier in der Geschichte Israels. Adam hat als Haupt der Menschheit völlig versagt. Doch Jesus ist der zweite Adam, der neue König der Menschen, von Gott erwählt, gesalbt, berufen zum Retterkönig, den Sieg zu vollbringen. Und dann sehen wir Davids Erscheinung. David kommt hier zum Kriegsschauplatz als ein Essensbote, als ein Diener. Und er kämpft nicht mit einer königlichen Rüstung, nicht als ein Held, sondern mit einem Hirtenstab und einer Steinschleuder. Goliath lachte und verspottete diese ärmliche Erscheinung. So verscheucht man doch einen Hund, aber man kämpft doch nicht gegen einen übermächtigen Riesen. Jesus ist der erwählte und gesalbte König, der von Gott berufene Retter. Gott selbst, der Mensch geworden ist. Doch er kam nicht in sichtbarer Herrlichkeit, sondern in der Gestalt des Menschen. Er nahm die Stellung von unschwachen, sündigen Menschen ein. Und mehr noch, er kam nicht in königlicher Pracht, nicht in äußerer Stärke, großen Reichtum und Ansehen, sondern als Sohn eines Zimmermanns, geboren in einem Stall, gelegt in einen Futtertrog. Statt Kriegerrüstung, Hirtenstab und Schleuder. Statt himmlische Herrlichkeit, Knechtsgestalt. Eine ärmliche Erscheinung. Nicht nur im Vergleich zu seiner himmlischen Herkunft, nicht nur im Vergleich zu dieser himmlischen, göttlichen Herrlichkeit, sondern sogar im Vergleich zu Menschen war er verachtet. Jesaja weissagt in Jesaja 53, er hatte keine Gestalt und keine Pracht, und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Eine ärmliche Erscheinung. Dieser gesalbte König. Doch wir sehen auch hier, David hatte eine Gewissheit. David tritt Goliath sehr kühn entgegen. Aber das liegt nicht daran, dass er so sehr auf seine eigene Geschicklichkeit oder seine Siegermentalität vertraute, sondern er weiß, Gott hat mich in dieser Situation gestellt. Gott hat mich in dieser Situation beauftragt. Und weil ich weiß, Gott hat mich zum König gesalbt, Gott hat mich in seiner Vorsehung zu diesem Kampf geführt, Gott hat mir diese Aufgabe anvertraut zu kämpfen, darum weiß ich, Gott wird Rettung schenken. David wusste, ich trete hier nicht in meiner eigenen Kraft auf. Und es geht mir nicht um meine eigenen Wünsche, um die Erfüllung meiner Interessen. Ich kämpfe hier nicht gegen meine persönlichen Riesenprobleme. Gott hat mich hier hineingestellt. Ich kämpfe im Auftrag Gottes. Und er hat alles geplant und geführt und nun stehe ich hier und ich kann nicht anders. Aber Gott wird mir beistehen. Gott wird helfen und Gelingen schenken. Und darum ist er sich der Rettungsmacht Gottes völlig gewiss. Er ruft dem Philister entgegen, heute wird der Herr dich in meine Hand ausliefern und ich werde dich erschlagen und dir den Kopf abhauen. Wie viel mehr kannte Jesus den ganzen Ratschluss Gottes? Er wusste seinen Auftrag, er wusste den Willen Gottes, das Amt, das Gott ihm übertragen hat. Und selbst in den schwierigsten und traurigsten Stunden größter Versuchung und Anfechtung, da wusste Jesus, ich werde das Werk vollenden, das der Vater mir gegeben hat. Gott wird Rettung geben. Er wusste, ich werde allen, die der Vater mir gegeben hat, sie werde ich auferwecken und ihnen ewiges Leben geben. Den Tod werde ich für ewig besiegen. Jesus wusste das. Er kannte seine Aufgabe, er wusste um Gottes Heil, das Gott durch ihn vollbringen wird. Und so sehen wir auch bei Davids Sieg, diesen Sieg Christi, inmitten von Hohn und Spott, wo sowohl Philister als auch Israeliten David schon sicher für tot geglaubt haben. Da trifft David dem Goliath mit seiner Steinschleuder mitten auf die Stirn, sodass er ohnmächtig zu Boden sinkt und dann haut er ihm den Kopf ab. Jesus hat auch völlig unerwartet diesen großen Sieg errungen. Hängend am Kreuz. Unter Hohn und Spott. Wir haben es gerade in der Lesung gelesen. Während selbst seine Jünger aus Angst flohen, da besiegte er den Teufel. Und er konnte selbst dem Schächer am Kreuz sagen, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Nun, David begab sich in Todesgefahr und siegte. Jesus starb, um zu siegen. Er hat den Fluch der Sünde, die Macht des Teufels, die Gewalt des Todes überwunden, indem er sich selbst zum Opfer gab und starb. Ja, er stieg nicht nur in ein Tal hinab zum Kampf, er stieg in den Tod hinab. Doch am dritten Tag ist er auferstanden und er wird wiederkommen und dem Satan endgültig den Kopf abschlagen. Er wird ihn in die Hölle werfen. David, er trug den Kopf Goliaths bis nach Jerusalem. Habt ihr das gelesen? Er hat diesen Kopf abgehauen von diesem Riesen. Eine ziemlich eklige Geschichte, aber er geht bis nach Jerusalem. Und das ist ein interessantes Merkmal. Jerusalem war damals noch bewohnt von den Jebusitern. Also nicht von den Israeliten, sondern einem heidnischen Volk der Jebusiter. Und die Israeliten, sie konnten sie nicht vertreiben. Diese Bergfeste war immer noch in der Hand der Jebusiter. Und David, er bringt diesen Goliathskopf nach Jerusalem. Und ich stelle mir vor, er hat ihn auf einen Spieß vor den Toren Jerusalems aufgestellt, als eine Warnung. Als König nahm David später tatsächlich Jerusalem ein und er machte es zu seinem Herrschersitz und zu dem Ort der Gegenwart des lebendigen Gottes. Und wir wissen nicht, wo David Goliaths Schädel hinplatzierte. Vielleicht auf einem Hügel, der später als Schädelstätte bekannt wurde. Golgatha. Auf jeden Fall hat Christus auf Golgatha alle Mächte und Gewalten besiegt. Selbst die hartnäckigsten, die sich noch in irgendwelchen Festungen verbargen. Er hat alle Sünde seines Volkes besiegt. Den Teufel, den Tod, die Hölle. Und er hat Segen erworben. Segen der Gegenwart Gottes, der in Ewigkeit von Zion herrschen wird. Die Hauptaussage dieses Textes ist also nicht, sei tapfer wie David. Die Hauptaussage dieses Textes ist, vertraue auf Gott, der einen Retter schenkt, der für uns kämpft und siegt. Vertraue auf Jesus, selbst wenn er in den Augen dieser Welt so schwach, so arm, so kläglich scheint. Schaust du nicht den großen Gott, der einen Sieg errungen hat gegen den scheinbaren Riesen, dem Teufel, den Tod? In dieser Geschichte ist uns David als erstes ein Hinweis auf den Retter, auf Jesus Christus, den Gott schenkt. Wisst ihr, wir sind nicht wie David. Wenn wir schauen, wem gleichen wir am meisten in dieser Geschichte? Wir haben gerade im Psalm 14 gelesen, wisst ihr, alle Menschen, wir sind alle abgewichen. Wir sind alle wie dieses Heer der Israeliten, die aus Angst und schlotternden Knien schon vor den Worten und der Gestalt Goliaths geflohen sind. Keiner von uns ist geistlich stark, mutig. Keiner von uns war fähig, den wahren Feind unseres Lebens zu begegnen. Wir sind alle ängstliche, kraftlose, ratlose gewesen wie das Heer der Israeliten, unfähig voranzuschreiten. Die Bibel sagt, der natürliche Mensch ist vom Teufel beherrscht, ein Sklave der Sünde und in der Angst des Todes. Aber Gott schenkt Rettung durch seinen erwählten König. David ist ein Vorschatten, Christus die Erfüllung, durch den die ganze Erde erkennt, dass es einen Rettergott gibt. Dass Gott ist, den wir nicht sehen können, aber der größer ist als der größte Riese dieser Welt. Nun war David natürlich auch ein Sünder. Er hatte einige Bereiche in seinem Leben, in dem er so gar kein Vorbild auf Christus war. David war nicht immer so glaubensstark und zuversichtlich wie hier in unserem Predigttext. Für David war es auch ein Kampf, in den einzelnen Situationen zu glauben und nicht zu verzagen. Zu schauen auf den unsichtbaren Gott und nicht hoffnungslos zu fliehen. Es war ein Kampf für ihn, nicht zu verzagen, auf Gott zu schauen und nicht auf die drohenden Gefahren und die sündigen Begierden. Und die Bibel ist da sehr ehrlich. David war nicht mit seinem ganzen Leben ein Hinweis auf Christus. Und in diesem Sinne dürfen wir David hier auch in dieser Situation tatsächlich als ein Vorbild für uns nehmen. Und das ist mein zweiter Punkt. David ein Vorbild für uns. Nicht Davids Mut. Nicht Davids Fähigkeiten oder Davids Amt, sondern sein Glaube ist das, was vorbildlich ist. Sein Glaube ist das, was David hier so Christusähnlich macht und damit uns ein Vorbild ist. Der Hebräerbrief, er schreibt in Kapitel 11, dass David und die anderen Glaubenshelden durch den Glauben Königreiche bezwangen, im Kampf stark wurden und fremde Heere vertrieben. Es war allein durch Glauben. Und das soll unser Ansporn sein. Darum heißt es im Anschluss, darum lasst uns hinschauen auf Christus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. David und die vielen anderen Glaubenszeugen, sie sind Vorbilder, weil sie in den unterschiedlichen Situationen und Herausforderungen und Versuchungen und Gefahren des Lebens nicht im Schauen, sondern im Glauben an den unsichtbaren Gott vorangingen. David ging scheinbar allein auf Goliath zu in diesem Tal. Doch er war nicht allein. Gott war mit ihm. Durch den Glauben wusste David, Goliath mag ein Riese sein, doch in diesem Kampf ist er der Kleine. Mein Gott ist größer. Und ich komme im Namen dieses Gottes, den Goliath verhöhnt. Wir werden vermutlich niemals in die Situation kommen, dass wir wortwörtlich einem schwer bewaffneten Riesen mit einer Steinschleuder entgegentreten müssen. Doch wir werden Situationen erleben, wo wir in Gefahr stehen, wie das Heer Israels, völlig den Blick auf Gott zu verlieren und ängstlich zu fliehen, wo Gott uns durch sein Wort anweist, standhaft zu bleiben. Standhaft im Kampf gegen die in uns wohnende Sünde. Standhaft im Kampf gegen falsche Wünsche und Begierden. Standhaft im Kampf gegen Verachtung und Spott dieser Welt. Standhaft im Kampf gegen Verzweiflung bei Einsamkeit, Krankheit oder Schmerzen. Was können wir aus dieser Geschichte über den Glauben Davids lernen, der ihn so Christusähnlich machte? Glaube handelt zur Ehre Gottes. David kann uns hier ein Vorbild sein im Glauben. Er handelt zur Ehre Gottes. Noch einmal, ich habe es schon gelesen, Vers 46, die ganze Erde soll erkennen, dass Israel einen Gott hat. Und diese ganze Versammlung soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert oder Speer rettet, denn des Herrn ist der Kampf und er wird euch in unsere Hand geben. David ging es nicht um seinen eigenen Ruhm. David ging es nicht um sein Ansehen, um seinen Erfolg, um ein bequemes Leben, um Reichtum, um Wohlstand. Es ging ihm um die Ehre und um den Ruhm Gottes. Er war erzürnt über die Lästerungen Goliaths gegen den Gott Israels. Und David kannte sein Amt. Er wurde gesalbt als König. Er wusste, der Schutz des Volkes gehört nun auch zu meiner Verantwortung, zur Ehre Gottes. Es ging ihm um die Ehre Gottes. Er wollte Gott verherrlichen mit all dem, was er tat, weil er an Gott glaubte und ihm vertraute. Und er war gewiss, dass es für ihn keine höhere Bestimmung gibt, als Gott zu verherrlichen. Nun, das ist Glaube. Das ist Glaube. Er sah die Größe und Würde und Erhabenheit Gottes. Und das förderte sein Handeln. Leben zur Ehre Gottes. Es hat oft keinen irdischen Lohn. Selbst nach Davids spektakulärem Sieg erntet er als erstes abfällige Bemerkungen von König Saul. Der erstmal fragt ja, dieser junge Mann da eigentlich, wessen Sohn ist denn das? Missgunst, Neid und dergleichen folgen schnell. Aber David ging es eben nicht um Menschengunst, sondern um Gottes Ehre und das macht Glauben aus. Außerdem, Glaube widersteht weltlicher Entmutigung. Als David sich durchringt und sagt, ich will diesem Philister entgegentreten. Hier heißt es in Vers 32, und David sagte zu Saul, niemand lasse seinetwegen den Mut sinken, dein Knecht will hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Aber Saul sagte zu David, du kannst nicht zu diesem Philister gehen, um mit ihm zu kämpfen. Denn du bist ein junger Mann, er aber ist ein Kriegsmann von seiner Jugend auf. Wisst ihr, Glauben ist immer angefochten. Immer. In dieser Welt ist Glauben immer angefochten. Es wird uns nie an Gründen, an Argumenten mangeln, warum wir eigentlich nicht glauben sollten, warum wir nicht vertrauen sollten auf Gott und seine Kraft. In dieser Welt gibt es genug Argumente. Davids Gottvertrauen, er wurde sowohl von seinem Bruder als auch von dem König Saul so sehr in Zweifel gezogen, So viel wurde ihm entgegengestellt. Eliab, sein Bruder, unterstellte David falsche Motive. Saul sah David als völlig chancenlos und unfähig. Beide schauten nicht auf den Herrn. Eliab dachte nicht an Gottes Berufung von David und Saul dachte nicht an Gottes Macht. Aber Glaube ist kein naives Festhalten an irgendwelchen kindischen Fantasien oder Wunschvorstellungen, die man unbedingt für wahr halten will. Glaube ist ein Festhalten an Gottes Kraft und Güte, das real ist, das wirklich ist, das wahrhaftig ist und fest. Doch dieser Glaube wird oft durch falsche Ratgeber, durch Zweifel, durch Sorgen und den Blick auf sich selbst oder die Umstände allein angefochten und bekämpft. David lässt sich hier nicht entmutigen, obwohl es an mehreren Stellen er eigentlich so entmutigt hätte sein können. David lässt sich nicht entmutigen. Er lässt seinen Glauben nicht sinken. Nein, er ermutigt sogar die Verzweifelten. Er sagt, niemand lasse seinetwegen, dieses unbeschnittenen Philisters wegen, seinen Mut sinken. Er ermutigt die Verzweifelten, weil er die Wahrheit Gottes über alles Sichtbare und Spürbare stellt. Glaube lässt sich nicht entmutigen von den Ratschlägen dieser Welt. Und Glaube vertraut auf die Mittel, die Gott gibt. Wir haben ja hier diese Szene geschildert, wie David sich die Rüstung von Saul anzieht und dann doch wieder auszieht und seine Hirteninstrumente, seine Hirtengeräte nimmt, einen Stab und eine Steinschleuder und eine Hirtentasche. David ist nicht unbesonnen. Natürlich will er nicht wehrlos vor den Philister treten. Natürlich braucht er Waffen und Mittel, um gegen den Philister zu kämpfen. Doch die von Saul angebotene Rüstung ist ihm nicht nützlich. Nicht, weil eine Rüstung schlecht ist. Es wäre auch nicht ungläubig gewesen, wenn David mit der Rüstung Sauls dem Philister entgegengetreten wäre. Später zog David oft mit Schwert und Rüstung gegen seine Feinde aus. Und diese Szene, sie wird oft so ausgelegt, als bedeutet es, du musst dir einfach selber treu bleiben. Du kannst einfach nicht das Leben eines anderen machen, sei einfach zufrieden mit dem, wer du bist und lass dich von niemandem verändern. Lass dir von niemandem eine fremde Rüstung aufdrücken. Du kannst niemand anderes sein und so weiter. Nun, David sagt nicht, diese Rüstung passt nicht zu mir oder diese Rüstung entspricht nicht meinem Wesen, sondern er sagt, mir fehlt die Übung. Ich habe nicht gelernt, mit einer Rüstung umzugehen. Ich habe es noch nie versucht. Ich kann mich kaum bewegen. Ich kann damit noch nicht umgehen. Wisst ihr, hier wäre ein Moment gewesen, an dem David wieder hätte aufgeben können. David hatte zwar den Mut, sich Goliath entgegenzustellen, aber hier, er kann ja die Rüstung gar nicht tragen. Sollte er dann nicht lieber zurückweichen? Ist das nicht vielleicht das Zeichen, dass er doch nicht gegen den Goliath kämpfen sollte? Aber nein, David lässt sich auch dadurch nicht entmutigen. Er lässt sich nicht vom Glauben abbringen, sondern er vertraut darauf, dass Gott sowohl den Sieg als auch alle nötigen Mittel schenkt in der Situation. In der Situation. David wusste mit Stab und Schleuder umzugehen, aufgrund dessen, was er vorher schon für Erfahrungen gesammelt hat. Auch wenn das lächerlich scheint, dass er hier in einem Kampf mit Hirtenausrüstung geht. Aber David vertraute, dass Gott durch Großes oder Kleines retten kann. Und dass, wenn Gott ihn in diese Situation hineingestellt hat, dass die Mittel, die Gott ihm gegeben hat, ausreichen werden, um auch zu bestehen. Vertraue in den Herausforderungen, in den Glaubenskämpfen auf die Gaben und auf die Mittel, die Gott dir gegeben hat. Lass es nicht eine Flucht, eine Entschuldigung sein, dass es dir noch an manchen Dingen fehlt. Denke nicht, du kannst Gott ungehorsam sein, weil du dies oder jenes noch nicht gelernt hast. Sag nicht, ich bin zu jung, ich bin zu unbegabt, ich kann nicht richtig reden, ich kann nicht gut erklären, wie sollte ich Gott dienen können? Gott hilft oft durch scheinbar schwache Dinge. Ja, seine Hilfe kommt oft in irdenen, in zerbrechlichen, in schwachen Gefäßen, auf das erkannt wird, dass die übermächtige Kraft von Gott kommt und nicht von uns. Glaube, vertraut auf die Mittel, die Gott gibt. Das heißt, nimm diese scheinbar so schwachen Mittel, lies sein Wort. Wir haben heute Morgen gehört, es ist kräftig, es ist wirksam. Bete zum Herrn. Sei Teil der Gemeinde. So verachtet, so verspottet in dieser Welt. Und doch, das ist das Mittel der Gnade, mit der Gott dich ausrüstet in den Herausforderungen und Glaubenskämpfen. Aber ja, übe dich in allen geistlichen Disziplinen. Übe dich wie David, dass du mit dem Schwert immer besser umgehen kannst. Es geht nun in dieser Geschichte nicht um Davids Mut, nicht um seine Geschicklichkeit oder seine Siegermentalität. Es geht um seinen Glauben an Gott, der bei weitem größer ist als Goliath. Hudson Taylor sagte einmal, es geht uns nicht um einen großen Glauben an Gott, sondern um Glauben an einen großen Gott. David ist uns hier ein Vorbild, im Glauben voranzugehen. Gott, er hat einen Retter erwählt, seinen Sohn Jesus Christus. Und im Glauben an ihn dürfen wir Anteil haben an seinem ewigen Sieg und an seiner Herrlichkeit. Und darin können wir mutig vorangehen, glaubend, zuversichtlich vorangehen. Wenn Gott mit uns ist, wer kann gegen uns sein? Er hat alles überwunden. Wir dürfen Anteil haben an seinem Sieg. Gott helfe uns. Amen.